Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der eigentlich von Haus aus Gynäkologe ist, der allerdings seit mehr als 20 Jahren als Gefängnisarzt arbeitet, und zwar in einem großen Frauenknast in Niedersachsen. Guten Morgen und herzlich willkommen, Karl-Heinz Keppler.
Guten Morgen.
Wie oft, Herr Keppler, haben Sie in den letzten 20 Jahren die Entscheidung, raus aus der Praxis und rein in den Knast zu gehen, bereut?
Noch nie.
Noch nie?
Noch nie, nein.
Soll ich Ihnen das glauben?
Doch, ja, auf jeden Fall. Weder Krankenhaus noch Praxis sind für mich mittlerweile Alternativen.
Was ist das Schöne an dem Arbeitsplatz im Gefängnis?
Man hat sehr viel mehr Freiräume. Mhm. Er ist sehr familienfreundlicher. Gerade wenn die Kinder noch klein sind, hat es einen ungeheuren Vorteil. Man muss auf der anderen Seite aber auch bereit sein, sich auf die Leute, die dort sitzen, einzulassen.
Das heißt?
Naja, wenn es einen stört, dass man einem gepiersten Punker mit grünen Haaren gegenüber sitzt, dann ist man da falsch an der Stelle. Mhm. Und dass einen das nicht stört, muss wirklich innere Überzeugung sein. Weil wenn das nicht so ist, man kann sich vielleicht ein paar Monate oder vielleicht auch ein Jahr lang verstellen.
Ja.
Aber ich glaube, wenn man sich 20 Jahre oder mehr als 20 Jahre verstellen muss, ich glaube, das funktioniert nicht.
Was braucht man noch? Eine stabile Persönlichkeit, A, um da unbeschadet rauszukommen, und B, damit die Insassen, die Inhaftierten, in ihrem Fall die Frauen, einen ernst nehmen?
Ja, ich denke, Verlässlichkeit ist wichtig, mhm, weil wir im Frauenvollzug ja einen ganz, ganz, ganz hohen Anteil von drogenabhängigen Frauen haben, Heroin konsumierenden Frauen. Sind klare Regeln, mhm, eigentlich auch ein wichtiger Bestandteil. Und ansonsten
Sanktionen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden?
Naja, Sanktionen haben wir eigentlich weniger. Sanktionen bei Nicht-Einhalten von Regeln ist eher Aufgabe des eigentlichen Justizvollzuges, nicht der Medizin. Aber wie gesagt, klare Regeln sind hilfreich. Aha. Und obwohl die natürlich auch durchaus zu Konflikten führen können, nicht? Also wenn, als Beispiel, wir haben bei uns festgestellt, dass wegen der vielen drogenkonsumierenden Frauen wir ganz viel Wünsche nach Schlafmittel hatten. Mhm. Und ich habe dann Schlafmittel verordnet, wenn es mir sie nicht erschien. Und irgendwann klagten die Schwestern, die dort tätig sind, weil sie 120 Schlafmittel durchs Haus tragen mussten abends. Und dann haben wir überlegt, wie können wir das Problem hinkriegen, und haben gesagt, es macht Sinn, bei einer Schlafstörung den Schlafrhythmus zu synchronisieren. Das heißt, ich verordne ein Schlafmittel für eine Woche und danach 2 Monate Schlafmittelpause. Aha. Und diese Regel ist mittlerweile durchdiffundiert. Und es gibt auch keine Diskussion mehr. Selbst wenn die 3 Tage vorher kommen und ich sage dann, ja, kommen Sie in 3 Tagen wieder. Auch selbst dann gibt es keine.
Das können Sie als Erfolgserlebnis für sich verbuchen. Was verbuchen Sie für sich als Niederlage?
Tja. Ja, das ist eine gute Frage. Ein bisschen als Niederlage vielleicht, wenn man hat ja selber auch schlechte Tage, und wenn so ein schlechter Tag dazu führt, dass man vielleicht doch unangemessen mit dem Patienten umgeht, mit dem Effekt, dass sie dann rausrennen, die Tür knallen und auf dem Flur durchaus auch mal üble Wörter von sich geben.
Ihre Patientinnen, Sie haben es vorhin schon gesagt, sind zu einem großen Teil drogenabhängig, haben, sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, meistens kein schönes bisheriges Leben gehabt. Frauenknast, das ist der Titel des Buches, ist auch insofern ein Programm, als Karl-Heinz Keppler als Gefängnisarzt im Frauenknast arbeitet. Genauer gesagt in der JVA Vechta, das liegt in Niedersachsen, und bei Ihnen im Gefängnis, reines Frauengefängnis, sind, glaube ich, plus minus 250 weibliche Gefangene.
Richtig.
Männer gibt es gar keine.
Nein.
In diesem Gefängnis.
Außer auf der Seite der Guten. Also das heißt, arbeiten natürlich Männer dort.
Also außer Ihnen.
Ist auch gewollt.
Ja.
Ja, also durchaus auch im normalen allgemeinen Vollzugsdienst. Arbeiten Männer im Frauenvollzug und Frauen im Männervollzug. Ist auch so gewollt. Und ist natürlich anders als früher. Früher wurde der männliche Anstaltsleiter noch von einer weiblichen Bediensteten begleitet, und wenn er durchs Gefängnis ging.
Und heute ist es andersrum.
Ja, unser Anstaltsleiter, der aktuelle, ist jetzt ein Mann. Aha. Stellvertreterin ist eine Frau.
Okay.
Der darf alleine durchs Gefängnis gehen.
Warum sind die Frauen, die bei Ihnen sind, bei Ihnen?
Ja, beim Frauenvollzug ist, Sie sprachen es an, ungefähr 250 Haftplätze in Vechta, ungefähr 300 in ganz Niedersachsen. Das heißt, Frauen sind nur ein ganz kleiner Anteil, sind nur 5-6% der Gesamthaftplätze. Das allermeiste sind Männer, sodass man im Frauenvollzug eben nicht so differenzieren kann wie im Männervollzug. Ich kann also nicht für die schweren Jungs und Mädels was bauen und für die Jugendlichen und so.
Die müssen alle da.
Sondern die sind alle unter einem Dach. Also im Frauengefängnis ist die Eierdiebin, die Frau, die geklaut hat, die Betrügerin, die ihre Kinder umgebracht hat, ihren Mann umgebracht hat, lebenslange Freiheitsstrafen, Ersatzfreiheitsstrafen, alles.
Die ganze
Deliktpalette. Die ganze Palette findet sich im Frauenvollzug.
Okay. Ansonsten, Frauen, ich vermute, bei denen viele aus sehr schlechten, zerrütteten Familienverhältnissen kommen.
Ein ganz großer Anteil hat ganz miese Biografien, ja.
Ja, Missbrauch auch, Gewalt selbst in der Familie.
Missbraucht worden, Gewalt in der Familie, die Eltern selber schon mit Abhängigkeitsproblematik und so weiter. Wenn man sich vorstellt, dass wir ungefähr 50% Heroin konsumierende Frauen haben, plus die Frauen mit anderen Suchtproblematiken, also Tablettenabhängigkeit, Alkohol und so weiter. Und wenn man weiß, dass Suchterkrankung natürlich vergesellschaftet ist, oft mit mieser Biografie, kann man sich vorstellen, was sich da in den ganzen Vorgeschichten abgespielt hat.
Wie kriegen Sie das Problem in den Griff? Oder kriegen Sie es gar nicht in den Griff, weil auch in Vechta es Drogen im Gefängnis gibt?
Ja, Sie meinen jetzt das Drogenproblem, wie man das Drogenproblem in den Griff kriegt. Naja, das Drogenproblem kriegt man gar nicht in den Griff. Also es gibt auf der ganzen Welt keine drogenfreie Einrichtung. Die Einrichtung kann noch so sicher sein. Es kommen immer irgendwelche Drogen ins Haus. Nehmen Sie diesen Geiselgangster Rösner, der ja in der Hochsicherheitsanstalt in Bochum sitzt, vor kurzem Pfund 5 oder 6 Gramm Heroin in seiner Zelle. Also selbst Hochsicherheitsgefängnisse schaffen es nicht, den Drogenkonsum auf Null zu fahren. Man kann es verknappen, man kann dem gegensteuern, das versuchen wir natürlich auch mit Kontrollen, mit Drogenspürhund und so weiter. Aber es auf Null zu fahren, schafft ein Gefängnis nicht.
Gibt es auch einen regelrechten Drogenhandel bei Ihnen in Vechta? Haben Sie
natürlich,
das beobachtet?
Ja? Natürlich. Es gibt im Grunde die gleichen oder fast die gleichen Strukturen auch, die es draußen gibt. Also es gibt Leute, die transportieren, es gibt die sogenannten Läufer, die das verteilen, es gibt Leute, die es verkaufen, es gibt Leute, die es konsumieren.
Das heißt, es gibt auch die gleichen oder die ähnlichen Hierarchien wie in einem Männerknast, welche die ganz oben sind und welche die ganz unten?
Ja, ja. Also da an diesem Punkt, während normalerweise Männerknast und Frauenknast überhaupt nicht vergleichbar sind, an diesem Punkt Hierarchie, was Drogengeschäfte angeht, denke ich, ist es sehr ähnlich.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Tom Petty und mit dem Gefängnisarzt Karl-Heinz Keppler. Und beide haben insofern miteinander zu tun. Herr Keppler, Sie haben eine Band namens Gnadenbrot und im Repertoire ist Tom Petty.
Unter anderem Tom Petty,
ja. Auch mit diesem Titel?
Auch mit diesem Titel, ja.
Klingt so herrlich einfach, ist aber möglicherweise gar nicht, ich muss dazu sagen, Sie spielen Bass, ist aber möglicherweise gar nicht so einfach zu spielen?
Nee, wenn man den Bass so sieht, als Basslauf, ist er relativ simpel, aber wenn man denn mit der Band die gleichen Rhythmen zur gleichen Zeit das Gleiche machen muss, vielleicht zur gleichen Zeit die gleichen Unterbrechungen und so weiter, dann ist es schon eine echte Aufgabe. Ist also, sage ich mal, sehr viel schwieriger zu spielen, als es sich auf den ersten Blick anhört.
Okay. Was haben Sie noch im Repertoire?
Ach so, die ganzen Oldies, also CCR, Beatles, Stones, Blues-Sachen, was man halt so, Summertime Blues. Und
sind Sie eine reine Gefängnisband?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Okay.
Nein. Nee, die Band ist für mich eher so Teil der Psychohygiene, um von dem Knastjob in Anführungszeichen auch mal abzuschalten.
Okay, das heißt, im Gefängnis sind Sie noch nie aufgetreten?
Doch, doch. Wir haben mal einmal mit Bediensteten, die alle auch in Bands spielen, haben wir mal zu einer Weihnachtsfeier eine Band zusammengestellt, wobei ich da als voll verkleideter Nikolaus aufgetreten bin.
In Vechta.
Also mit Bart in meinem Gefängnis. Und ich glaube, einige Frauen rätseln heute noch, wer dieser Nikolaus wohl gewesen sein könnte.
Die Frauen, die bei Ihnen sind, Sie haben vorhin schon erzählt, das ist die komplette Deliktpalette, es sind zum Teil auch sehr ähnliche Biografien, sind es auch ganz ähnliche Krankheiten, mit denen diese Frauen zu Ihnen kommen als Gefängnisarzt?
Ja gut, also wenn man den allgemeinmedizinischen Teil sich anguckt, den ich ja auch vertrete oder auch betreue, ich mache ja nicht nur die gynäkologische Versorgung dort, dann ist es im Grunde das Gleiche wie draußen auch. Also Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Fuß umgeknickt, Finger geschnitten, Rücken, Kopf, Erkältung jetzt gerade oder auch mal Magen-Darm oder solche Geschichten, also ganz normal. Im gynäkologischen Bereich fällt im Grunde auch das an, was in der normalen kleinen Praxis anfällt. Mhm. Einschließlich Schwangerschaftsbetreuung, Entbindung gibt es im Gefängnis in der Regel nicht. Gefängnisse dürfen keine Entbindung machen, die Frauen gehen zur Entbindung nach draußen. Als drittes ist dann der ganze Bereich der Suchtmedizin mit allem, was dazugehört, mhm, wegen dieser vielen suchtmittelabhängigen Frauen, also einschließlich Infektionserkrankungen, Entzugsbehandlungen und so weiter.
Hepatitis C.
Hepatitis C.
AIDS, haben Sie auch AIDS-Patientinnen?
HIV-AIDS haben wir auch bei uns, ja.
Können Sie die entsprechend gut versorgen im Gefängnis?
Ja, ja. Ja. Also bei den HIV-Erkrankten oder in der HIV-Behandlung oder AIDS-Behandlung tut sich ja immer in kurzer Zeit ganz viel, sodass ich meine Frauen, die HIV positiv AIDS erkrankt sind, zu einem Spezialisten schicke, der den ganzen Tag nichts anderes macht in Osnabrück sitzt.
Haben Sie auch Frauen, die depressiv sind, verzweifelt? Natürlich.
Und das ist jetzt der vierte Punkt im Grunde, die ganzen psychiatrischen Erkrankungen. Ne? Depressionen, die berühmten sogenannten Borderline-Störungen, die Selbstverletzungen, solche Dinge.
Karl-Heinz Käppler, Facharzt für Frauenheilkunde und Gynäkologie, und das können Sie natürlich in dem Job als Gefängnisarzt in einem Frauenknast besonders gut gebrauchen. Sie haben gerade gesagt, viele oder manche Frauen, manche Patientinnen sind depressiv. Ich vermute auch deshalb, weil da irgendwie Kinder noch zu Hause sind, möglicherweise in einem nicht besonders schönen sozialen Umfeld, und sie selber sind im Gefängnis.
Ja, das ist eine Spezialität des Frauenvollzuges gerade, dass, wenn Frauen inhaftiert werden, immer auch Kinder mit im Spiel, oder nicht immer, aber sehr oft Kinder mit im Spiel sind. Üblicherweise inhaftieren wir ja auch keine Frauen, die schon 78 oder so sind, sondern die meisten sind ja irgendwie so um die 30. Das heißt, meistens sind auch noch kleinere Kinder mit im Spiel. Und es wird auch von der Außenwelt anders wahrgenommen. Wenn der Mann ins Gefängnis muss, dann ist das eher so eine, naja, das ist halt ein Gangster, da muss halt auch mal ab ins Gefängnis. Aber wenn eine Frau ins Gefängnis geht und gerade auch eine Mutter ins Gefängnis geht, dann fragt sich die Umwelt schon, ist das nicht eigentlich eine Rabenmutter und warum musste das sein? Ja,
und es ist natürlich eine enorme Belastung für die Kinder, nicht mehr sich um die Kinder nicht mehr kümmern zu können, sondern eben hinter Schloss und Riegel zu sitzen.
Wenn die Mutter hinter Schloss und Riegel sitzt, ja. Wir haben die Möglichkeit in Deutschland, Frauen mit Kindern in sogenannten Mutter-Kind-Einrichtungen unterzubringen. Mhm. Wobei wir in Deutschland einfach viel zu wenig davon haben. Wir haben 100 Plätze in Deutschland dafür.
Und in Vechta, in Ihrem Knast?
Da haben wir einen geschlossenen Mutter-Kind-Bereich. Da sind maximal drei Mütter mit fünf Kindern können dort untergebracht werden. Und wir haben einen offenen Mutter-Kind-Bereich. Da können, ich glaube, maximal 11 Mütter mit maximal 15 Kindern untergebracht werden.
Und wer kommt
werden.
In den geschlossenen und wer in den offenen Bereich?
Das hat was mit dem Alter des Kindes zu tun.
Okay.
Ja, also wenn das Kind noch sehr klein ist, kann man ihm zumuten, im geschlossenen Bereich zu sein. Mhm. Und das ist auch der Hintergrund. Also als ich zum Beispiel angefangen habe im Gefängnis, habe ich mir gedacht, also es ist irgendwie ja pervers, Kinder im Gefängnis unterzubringen. Mhm. Und musste dann eben ganz schnell lernen, dass erstens die von vielen schlechten Möglichkeiten diese Unterbringung oftmals noch die beste ist.
Auch für die Kinder?
Auch für die Kinder, natürlich. Ist besser, die Kinder gehen mit der Mutter zusammen ins Gefängnis, als dass sie beim, ich sag's mal so flapsig, saufenden und prügelnden Ehegatten bleiben. Und der zweite Punkt ist, der Vollzug wappnet sich natürlich konzeptionell so, dass den Kindern möglichst nichts Böses passiert. Das heißt, wenn sie im geschlossenen Vollzug untergebracht sind, dann dürfen die Kinder maximal 3 Jahre sein bei der voraussichtlichen Entlassung der Mutter, und wenn sie im offenen Vollzug untergebracht sind, maximal 6 Jahre.
Aber dieses ganze Modell macht ja nur dann Sinn, wenn Mutter und Kind auch gemeinsam wieder aus dem Gefängnis rauskommen, weil die Trennung dann, nur weil das Kind ein bestimmtes Lebensalter erreicht hat, wäre ja brutal.
Nein, so ist es auch nicht. Sondern es ist tatsächlich so, es wird vorher geprüft, ob die Mutter, ob das Kind bei der voraussichtlichen Entlassung der Mutter dieses Alter hat, 3 bzw. 6. Mhm. Und wenn das nicht so ist, wenn die Mutter, ich sag mal, ein 2 Jahre altes Kind hat und hat eine lebenslange Freiheitsstrafe, dann kann sie nicht mit dem Kind kommen und im 6. Lebensjahr wird das Kind weggenommen. Das nicht.
Und dieses Modell stabilisiert die Mutter, vermute ich, in jedem Fall.
Ja, natürlich. Ja. Es gibt ja nichts Schlimmeres für eine Mutter, die inhaftiert wird und abends vielleicht nochmal die Gelegenheit hat, mit ihrem Mann zu telefonieren. Sie hört am Telefon schon, dass er wieder trunken ist. Sie weiß, dass er übergriffig wird, wenn die Kinder nicht so parieren, wie sie sollen. Und dann liegt sie da und dreht sich von links nach rechts, von rechts nach links und kann nicht eingreifen und weiß ganz genau, dem Kind geht's nicht gut.
Herr Keppler, gibt's bei Ihnen in Vechta Gewalt im Knast?
Ja. Ja? Natürlich, ja.
Wie sieht diese Gewalt aus?
Ja, die sieht etwas nicht so körperbetont wie im Männervollzug aus, das muss man schon sagen, obwohl auch im Frauenvollzug die Fäuste fliegen können und man durchaus mal eine Patientin hat, die ein gebrochenes Jochbein vorzuweisen hat, Hämatome, also blaue Flecke und dergleichen mehr.
Was machen Sie dann?
Also zunächst mal ist meine Aufgabe, das zu dokumentieren, mit der Frau ins Gespräch zu kommen, vor allen Dingen ins Gespräch darüber zu kommen, ob sie eine Anzeige machen will und ob sie möchte, dass das, was wir dokumentiert haben, im Zweifel dem Vollzug oder der Polizei zur Verfügung gestellt wird.
Mhm. Wie reagieren Frauen dann?
Ist unterschiedlich. Einige Frauen sagen, ja, will ich, mache ich, ich mache eine Anzeige. Andere Frauen sagen, nee, will ich nicht oder ich überleg's mir noch oder sowas.
Also es die gibt haben auch Angst?
Die meisten haben dann Angst, ja.
Vor derjenigen, der sie diese Verletzung verdanken.
Ja. Oder denen, die dazugehören. Meistens sind es ja nicht Einzelpersonen, sondern auch im Gefängnis gibt es Klicken, die sich dann bilden und die auch gemeinsam losmarschieren.
Gibt es im Frauenknast analog zum Männergefängnis auch Vergewaltigung und Missbrauch?
Ja. Man sollte es nicht für möglich halten, aber das Kriminologische Forschungsinstitut hat Häftlinge befragt und hat herausgefunden, dass 4% der inhaftierten Frauen über sexuelle Gewalt berichtet haben in den letzten 4 Wochen vor der Befragung. Und ich selber habe auch bei mir Frauen gehabt, die sexuell malträtiert worden sind, ja.
Wie schützen Sie diese Frauen, damit sowas nicht wieder passiert?
Ja, man kann die Frauen erstmal aus dem Bereich rausnehmen, man kann sie in eine andere Anstalt verlegen, man kann sie zeitweise auf einer bestimmten Station unterbringen, man kann sie zeitweise bei uns auf der Krankenabteilung unterbringen, aber eine Dauerpräsenz über 24 Stunden hat der Vollzug nicht und es gibt immer irgendwelche Ecken im Gefängnis, wo man dann Frauen, mit denen man noch eine Rechnung offen hat, greift.
Gibt es bei Ihnen in Vechta Intrigen und Mobbing?
Ja, das wäre jetzt auch die zweite Facette, die mir auch wichtig wäre. Also die körperliche Gewalt gibt es auch, aber im Frauenvollzug gibt es sehr viel häufiger die verbale Gewalt oder den Zickenkrieg oder das Mobbing oder wie immer man das nennen will. Ja, da genügt ja schon im Vorübergehen ein Schimpfwort hinzuwerfen oder du stinkst oder dein Mann geht doch fremd draußen oder irgendwie sowas, das reicht schon um.
Das funktioniert?
Das funktioniert, echt? Ja.
Okay.
Oftmals ist es wirklich so, dass die Leute auch im Gefängnis sehr dünnhäutig werden, ne?
Es gibt ja im Männerknast eine bestimmte Hierarchie, wonach, so sagt man jedenfalls, die Bankräuber als vermeintlich intelligente Kriminelle ganz oben stehen und die Kindermörder und Kinderschänder ganz unten. Gibt es so eine Hierarchie auch im Frauengefängnis?
Ja, also die Bankräuberin ist im Frauenvollzug eher selten. Wenn, dann ist es, hat sie das Auto gefahren oder war in irgendeiner Form in der Logistik oder Vorbereitung beteiligt. Von daher kann man diese Hierarchie jetzt so nicht abbilden im Frauengefängnis 1:1. Aber was natürlich klar ist, ist, dass die Frauen, die ein Delikt mit Kindern haben, sei es jetzt, dass sie ihr Kind umgebracht haben, das Kind misshandelt haben, das Kind zu kinderpornografischen Zwecken missbraucht haben, die stehen in der Tat ganz unten.
Jetzt gilt es, zwei Sachen zu korrigieren, Herr Keppler. Sie sind Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe.
Richtig.
Und nicht für Frauenheilkunde und Gynäkologie, wie ich fälschlicherweise gesagt habe. Und dann beichten wir noch eine Sünde. Ganz heute Vormittag haben wir Sie irgendwann mal als Arzt in Schwäbisch Gmünd angesiedelt, von wo der Beitrag kam, den wir gespielt haben. Aber Sie sind selbstverständlich in Vechta in Niedersachsen und haben es dort plus minus mit wie vielen Mörderinnen zu tun?
Jetzt Mörderinnen, lebenslängliche oder Tötungsdelikte. Oh, da bin ich jetzt da wirklich
überfragt. Einige.
Größenordnung 10, 12.
Morden Frauen aus anderen Gründen als Männer?
Ja. Bei Frauen sind es in allererster Linie Konflikttaten. Das heißt, es wird entweder der Mann umgebracht oder das Kind wird umgebracht oder die Freundin wird umgebracht. Wobei man auch sagen muss, dass sich das in den letzten Jahren durchaus ein bisschen verändert hat. Also dieses klassische Bild, Frau bringt Mann um, Frau bringt Kind um, hat sich ein bisschen gewandelt. Wir haben also in den letzten Jahren zunehmend auch junge Frauen zum Beispiel, die Tötungs- oder Körperverletzungsdelikte im Rahmen so einer Klickensituation als Beitäterin, Mittäterin gemacht haben. Wir haben Frauen, die aus wirtschaftlichen Gründen getötet haben. Zumindest stellen das die Gerichte so fest. Die Frauen selber sind meistens anderer Meinung.
Töten Frauen aus anderen Gründen beziehungsweise auf andere Art und Weise als Männer?
Bei Tötungsdelikten bei Frauen gilt so als klassisch eher eine Tötung auf Distanz. Also eine Frau würde
Gift?
Ja, Gift zum Beispiel oder eine Pistole. Mhm. Oder sowas. Aber es gibt durchaus bei uns auch Frauen, die mit dem Messer gemordet haben oder mit dem Feuer.
Mhm. Gibt es Therapie für diese Frauen im Gefängnis?
Ja. Soweit man es therapieren kann, wird das versucht. Es gibt da im Grunde zwei große Schienen. Das eine sind sogenannte sozialtherapeutische Abteilungen, wo speziell ausgebildete Psychologen, Sozialtherapeuten und so weiter sitzen und speziell sich nur mit Frauen mit diesen schweren Delikten auseinandersetzen. Und es gibt für den Allgemeinvollzug bei uns zum Beispiel in unserer Anstalt 4 Psychologinnen und einen Psychologen jetzt, die dort arbeiten, wobei ich glaube nur eine Stundenreduzierung hat.
Kann man einigermaßen verlässlich sagen, wann Therapien erfolgreich sind und wann nicht?
Nee.
Geht nicht.
Das merkt man im Verlauf dann in der Regel.
Ja, Sie haben die Gruppenkriminalität angesprochen, weshalb Frauen dann auch zu Tätern oder Täterinnen werden. Es gab mal vor Jahrzehnten eine Gruppe namens RAF. Haben Sie mit RAF-Gefangenen zu tun gehabt in Ihrer beruflichen Karriere?
Ja, wir haben bei uns mal eine RAF-Gefangene gehabt, die im Rahmen der Wende quasi aufgeflogen ist. Viele von
DDR
haben sich ja in die DDR abgesetzt, haben dort neue Biografien, neue Legenden bekommen. Da hatten wir auch mal eine Patientin oder eine Inhaftierte, die aus diesem...
Die aber schon lange wieder draußen ist.
Ja.
SWR1 Leute, heute Vormittag mit Karl-Heinz Käppler. Jetzt kommt ein Musiker, auf den Sie sich deshalb freuen, weil er nach Vechta kommt.
Richtig, Billy
Idol.
Wo Sie
zu Hause sind. Und spielt er im Frauengymnast?
Nein, wir machen bei uns im Gefängnis große Konzerte auch, unter anderem Ben Becker und Opern und so weiter.
Aber Billy
dieser,
Idol nicht.
Der findet jetzt außerhalb der Stadt auf einem großen Gelände statt, wo solche Veranstaltungen stattfinden können.
Sie arbeiten seit mehr als 20 Jahren in einem deutschen Gefängnis, im Frauengefängnis von Vechta in Niedersachsen. Sie kennen aber auch Gefängnisse in Rumänien, Albanien
und
Moldawien
und Chile.
Südamerika, Chile. Wenn es Sie denn treffen würde, wo würden Sie am ehesten reingehen als Gefangener?
In ein deutsches Gefängnis.
Okay. Und wenn die deutschen Gefängnisse schon belegt sind?
Ja, habe ich jetzt viele Seelen in meiner Brust. Also in Chile gibt es Gefängnisse, die sind katastrophal. Die sind für 700 Leute gebaut worden irgendwann mal. Da sitzen jetzt 7000.
Frauen?
Nein, Männer.
Okay.
Männer. Jetzt nicht speziell Frauengefängnisse, sondern es ging... Also bei diesen Touren ging es darum, dass ich in jedem Land ein Männer-, ein Frauen- und ein Jugendgefängnis mir angeschaut habe und dazu was gesagt habe. In Chile, die sind ja wollen ja schlanke Verwaltung haben. Das heißt, die haben ganz viele privat betriebene Gefängnisse. Aha. Und in so einem privat betriebenen Gefängnis, wenn man sich ein südamerikanisches Gefängnis aussuchen könnte, kann man es, glaube ich, so gerade noch aushalten. Ja. Aber es ist natürlich mit deutschem Justizvollzug überhaupt nicht vergleichbar.
Also Überbelegung?
Überbelegung.
Härtere.
In den Privaten nicht. Die Privaten haben Verträge. Wenn sie überbelegen, müssen sie Strafzahlungen an den Staat entrichten. Sie haben eine bestimmte Marge, ich glaube 5%, die können sie überbelegen. Ja. Und wenn sie dann überbelegen, müssen sie eine Strafe zahlen.
Das chilenische Frauengefängnis, das Sie gesehen haben, ist das mit Vechta zu vergleichen?
Ja, das ist war einfach ganz typisch Frauenvollzug, nicht? Ja. Also wenn ich mal da mit Männern in Kontakt war, dann musste ich irgendeinen Hebel finden, um auf die zuzugehen, damit sie sich auf mich einließen. Mhm. Ich habe zum Beispiel einem gesagt, ich habe meinem Sohn das gleiche T-Shirt gekauft. Der hatte so ein Chile-T-Shirt an. Das war dann der Türöffner, dann ging es los. Und bei den Frauen war es ganz anders wie hier auch. Die kamen sofort an, was, deutscher Doktor, auch im Frauenvollzug, was? Und die nahmen mich gleich unter den Arm, so eine ältere Dame, und nahmen mich mit in die Küche, wo es Kekse gab zum Backen und so weiter, wie im deutschen Frauenvollzug auch.
Wie trostlos sind die Frauengefängnisse in Osteuropa?
Ja, es ist schon schlimm.
Warum?
Schon schlimm. 80 Frauen in einem Schlafsaal, 3 Stockbetten. jede versucht dann mit Abhängen, durch Abhängen des, Stockbettes irgendwie ein bisschen Privatsphäre sich zu schaffen. Bilder der Kinder hängen dann am Bett. Also wie gesagt, 40 Frauen in einem, es ist einfach trostlos.
Gewalt?
Ja, also da, also als ich war jetzt in Osteuropa, in diesen drei Ländern, weil dort nach der Wende nicht Regierungsorganisationen Gelder haben wollten, Westgelder haben wollten, und da sollte einfach geguckt werden, kommen die in die Gefängnisse rein, haben die mehr als nur ein Fax und so weiter und so weiter. Und das war meine Aufgabe. Das heißt, ich habe mich über Gewalt nicht so wirklich da auseinandergesetzt.
Was hatten Sie für einen Eindruck vom Personal?
Ja, das fand ich auch ganz interessant. Also in Deutschland ist es ja so, dass die Vollzugsbediensteten beides machen müssen. Die müssen Behandlung, Betreuung machen und Sicherung und Ordnung, Sicherheit und Ordnung. Und das ist in den osteuropäischen Gefängnissen ganz getrennt. Okay. Da gibt es also eine Gefängnispolizei, die mit Gummiknüppel und mit Uniform durchs Gefängnis geht und den Besucher begleitet. Und es gibt Sozialarbeiter, Lehrer und so weiter, die die Betreuung übernehmen. Und das ist das, wo ich sagen würde, wo ich glaube, dass Osteuropa uns vielleicht überlegen ist.
Es gibt diesen Begriff Knastschwul. Gibt es, Herr Keppler, auch den Begriff Knastlesbisch?
Knastlesbisch gibt es, ja. Wobei sich...
Das sind Frauen, die sich für die Zeit ihrer Inhaftierung aus naheliegenden Gründen von den Männern wegbewegen und den Frauen zuwenden.
Ja, so kann man es sagen. Es gibt sicherlich auch Frauen, die schon vor der Inhaftierung diese Orientierung hatten. Aber im Gefängnis, im Frauengefängnis ist es doch, kommt es vor.
Ja. Gibt es da auch Langzeitbeziehungen?
Ja. Aha. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wo bei Ihnen die Langzeitbeziehung anfängt.
Na, sagen wir
zwei,
mal.
Drei, fünf Jahre, sowas.
Ja, irgendwie sowas.
Ja, sowas gibt es. Nein, es gibt auch Beziehungen, die im Gefängnis entstehen. Eine Frau wird dann entlassen, die andere bleibt noch und...
Die andere wartet
oder auch nicht. Also da gibt es die ganzen Dramen, Eifersucht, Fremdgehen und so weiter, gibt es genauso wie in der Mann-Frau-Sexualität, gibt es auch bei Frau-Frau-Sexualität.
Gibt es Beziehungen zwischen inhaftierten Frauen und Bediensteten?
Auch das kommt immer mal wieder vor, wird dann natürlich auch medial meistens entsprechend aufgearbeitet.
Und sanktioniert?
Und sanktioniert, ja. Da muss man dann genauer hingucken, ob es disziplinarische Konsequenzen hat, ob es, wenn es ein therapeutisches Verhältnis da ist, ob es strafrechtliche Beziehungen hat, ob es berufsrechtliche Konsequenzen hat. Mhm. Da muss man dann genauer hingucken, da muss man sich den Einzelfall angucken. Aber es ist natürlich klar, wenn so viel an Nähe da ist, also man ist viele Stunden am Tag zusammen, man hat möglicherweise therapeutische, behandlerische Aufgaben, man muss mit den Frauen reden, die packen ihre Probleme aus, die erzählen über ihre eigenen schlimmen Biografien, man tauscht sich vielleicht irgendwann aus, auch über die Vorstellung der eigenen idealen Lebensplanung und so weiter, dann kann es sein, dass so viel Nähe entsteht, dass auch solche Beziehungen entstehen.
Wie übersteht man einigermaßen heil beispielsweise 10 Jahre Gefängnis?
Als Inhaftierte oder als Inhaftierter? Nein,
als Inhaftierter.
Als Inhaftierter. Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Also es gibt durchaus Frauen, bei denen man deutlich merkt, dass sie sowas wie hospitalisiert sind, dass sie unsicher werden, dass sie Angst kriegen, dass sie psychosomatische Beschwerden entwickeln, wenn sie ihren ersten Ausgang bekommen oder wenn sie entlassen werden vor der Entlassung. Das merkt man schon. Und es gibt auf der anderen Seite Frauen, die das offensichtlich, also zumindest das, was man von außen sieht oder sehen kann, das relativ unproblematisch wegstecken.
Gibt es Strategien, wo man sagen kann, wende ich diese Strategien an, dann habe ich eine vergleichsweise große Chance, einigermaßen gut rauszukommen?
Nee, also eine allein selig machende Strategie oder eine 100%-Strategie gibt es sicherlich nicht. Aber die Frauen werden ja während der 10 Jahre, um bei dem Beispiel zu bleiben, ja nicht allein gelassen. Mhm. Die haben die Möglichkeit, mit der Suchtberatung Kontakt aufzunehmen, wenn sie ein Suchtproblem haben. Die haben die Möglichkeit, sich psychologisch betreuen zu lassen. Die haben die Möglichkeit, sich ärztlich-medizinisch betreuen zu lassen. Die haben die Möglichkeit, die Entlassung gut vorzubereiten.
Sowas alles.
sowas alles.
Wir sind am Ende der Sendung, Herr Käppler. Ich danke, dass Sie da waren. Ich sage nochmal den Titel, Frauenknast, so heißt das Buch, das Sie geschrieben haben. Der Untertitel, den finde ich ein bisschen reißerisch, ein Gefängnisarzt packt aus.
Ja, wir haben lange überlegt zwischen Gefängnisarzt erzählt und Gefängnisarzt packt aus, irgendetwas dazwischen. Eine schöne Aufgabe, da was zu finden. Wir haben nichts gefunden, sodass es dann bei packt ausgeblieben ist. Aber es ist zugegeben etwas reißerisch. Das Buch hat einen anderen Anspruch eigentlich.
Ja, danke, dass Sie bei uns waren.
Ich bedanke mich für die Einladung.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Karl-Heinz Käppler.
Eins gehört.